ARD.
1979 wurde mein Onkel in Beirut auf offener Straße erschossen. Eigentlich müsste das jemand mitbekommen haben. Vielleicht in dem Apartmentkomplex, in dem Robert gewohnt hat. Kann mir hier jemand möglicherweise noch etwas erzählen? Hi, ich bin Kilian Pfeffer. Viele Familien haben diese eine Geschichte, um die es immer wieder auf Feiern und bei Gesprächen geht. In meiner Familie ist das ein bis heute ungeklärter Mord an meinem Onkel Robert. Die Behörden haben damals nicht herausgefunden, wer dahinter steckt. Ich will mich damit nicht zufrieden geben und suche selbst. Die Basics hört ihr in Folge 1. Ich spreche mit einem Schweizer Journalistenkollegen namens Alex Spörnli. Er ist gerade in Beirut und kennt sich gut aus. Ihn springt die Robert-Geschichte sofort an. Er verspricht mir, zu dem Apartment zu fahren. An einem Samstagvormittag im Jahr 2024 ruft Alex mich an. Ich stehe gerade vor einem Supermarktregal in der Backwarenabteilung. Er fragt mich, ob ich ihm ein paar Fragen schicken könnte. Er hat da jemanden aufgetan.
Also FYI, das ist der Besitzer einer Wohnung im obersten Stock. Also ich nehme an, das ist die Nachbarwohnung, wo Robert war, denn die beiden Wohnungen gehören unterschiedlichen Leuten.
Damals, 1979, hatte man vom 10. Stock aus, wo sich Roberts Wohnung befand, offenbar einen schönen freien Blick direkt zum Meer hin. Heute versperrt ein Neubau diese Aussicht. Das weiß ich, weil Alex mehrere Videos für mich aufgenommen hat. Und das hier ist Roberts direkter Nachbar, während er in Beirut gewohnt hat.
Okay, I'm a retired pilot since 22 years retired, 82 years old. My name is Abdul Fattah Ghannoum. Next door neighbor to Mr. Pfeiffer.
82 Jahre alt, seit 22 Jahren im Ruhestand. Sein Name ist Abdul Fattah Ghannoum. Er wohnt auch heute noch da, wo er damals 1979 gewohnt hat. Er war ein Augenzeuge. Robert hat ihn häufiger besucht und er war kurz vor seiner Ermordung bei ihm.
We were having a drink in my balcony and the bombardment started close to Sabra Street.
Er und Robert haben gerade etwas bei sich auf dem Balkon getrunken, erzählt der Nachbar. Da haben sie in der Nähe Gefechtslärm gehört. Robert hat sich sofort auf den Weg gemacht, um zu sehen, wer da gegen wen kämpft. Der Nachbar und seine Frau sitzen weiter auf dem Balkon, warten darauf, dass Robert zurückkommt. Dann kommt er in seinem BMW. Ich erinnere mich an das Auto, sagt der Nachbar, weil ich es ihm abkaufen wollte. Er erzählt das in einer ziemlich abgeklärten Art und Weise. Oder versteckt er so seine Empfindungen? Mir geht das nah. Besonders als er erzählt, wie er den Mord erlebt hat.
I heard the shot, we looked down. His dog was faster than us. He started barking after he heard his owner shouting. He recognized, I think.
Dann habe er die Schüsse gehört und sie haben vom Balkon runtergeschaut, erzählt der Nachbar. Roberts Hund habe es schneller verstanden als sie. Er hat angefangen zu bellen, als er seinen Besitzer schreien hörte. Er hat wohl die Stimme erkannt. Roberts Frau kam auch und schrie. Sie sind dann sofort runtergelaufen, haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Aber er war schon fast tot. Die Schüsse haben Robert direkt ins Herz getroffen, auf der linken Herzseite. Der Nachbar hört noch ein Motorrad wegfahren. Kein Auto, wie es im Bericht der Botschaft hieß. Er und ein Wachmann tragen Robert zu seinem Cadillac, betten ihn auf der Rückbank und bringen ihn ins nahegelegene American Hospital auf die Intensivstation. Als sie zurückkommen, ist die Straße voller Journalisten. Abdul Fattah Ghannoum erinnert sich noch an eine bizarre Situation. Er hat ein Fernglas in der Hand, beugt sich über die Balkonbrüstung, aber seine Hände zittern und das Fernglas rutscht ihm aus der Hand. Es landet mit einem Knall auf einem Autodach unten auf dem Parkplatz. Die Journalisten fahren zusammen. Sie denken, irgendetwas sei explodiert. Ich finde das alles unglaublich. Einerseits spüre ich dieses Fieber, wie immer, wenn ich ein wichtiges Puzzlestück entdecke. Andererseits bin ich auch etwas fassungslos. 45 Jahre nach dem Mord finde ich einen Augenzeugen. Ob er denn mal von der Beiruter Polizei befragt wurde? Nein, nie, sagt er. Von anderen Quellen habe ich erfahren, dass die Polizei dort nicht richtig ermittelt hat. Sie war mehr daran interessiert, Roberts cooles Auto zu kaufen. Und deutsche Beamte, haben die ihn mal befragt? Nein, auch nicht. Es ist das erste Mal, sagt er, dass er die Geschichte erzählt. Es hat ihn damals sehr aufgewühlt.
Of course we were surprised. We couldn't sleep that night.
In der Nacht konnte er nicht schlafen, sagt Abdel Fattah Ghannou. Sein bester Freund, naja, nicht sein bester Freund, aber sein Freund war hier in seiner Wohnung. Sein Glas stand noch hier. Er ist weggegangen und kam als Toter zurück. Der Nachbar beendet seine Erzählung öfter mit dem Satz: What else do you wanna know? Was willst du sonst noch wissen? Ich fühle mich davon direkt angesprochen. Ich will alles wissen. Über Robert, über sein Projekt, für das er sich in Lebensgefahr begeben hat, was ihn angetrieben hat, wer die Täter sein könnten, mit wem er zusammengearbeitet hat, die Situation in Beirut. Ich will verstehen, warum er ermordet wurde. Oder, etwas pathetisch ausgedrückt, ich will den Sinn in diesem Leben erkennen. Für mich, auch für mich als Journalist und für meine Familie. Zum Schluss sagt der Nachbar noch:
He was a brave man. For sure.
Robert war ein mutiger Mann. Er würde seinen Job nicht machen wollen und auf das Schlachtfeld gehen. Robert hat dafür bezahlt. Zwei Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio.
Kapitel 2. Neue Spuren.
Alle Folgen könnt ihr ab sofort in der ARD-Audiothek hören oder jede Woche eine neue Folge überall dort, wo es Podcasts gibt.
Lieber Herr Pfeffer, Sie haben im Libanon Ihren Kopf hingehalten und im Übrigen auch ein paar gute Stücke für den Stern geschrieben. Dafür möchte ich Ihnen ein einmaliges Anerkennungshonorar von 5000 D-Mark anweisen.
Dieses Zitat stammt aus einem Brief von Henry Nann, dem Gründer des Magazins Stern und Roberts damaligen Chef. Den Kopf hingehalten. Komische Formulierung. Geht das nur mir so? Oder ist das nicht ein etwas merkwürdiger Satz? Und zugleich sagt er so viel über die damalige Zeit aus und über meinen Onkel. Robert hat nicht nur den Kopf hingehalten, er wollte ihn auch hinhalten. Das kostet ihn sein Leben. Er wird nur 38 Jahre alt, ermordet in Beirut, der Hauptstadt des Libanon. Warum geht man für einen Job so ein hohes Risiko ein? Bei der Recherche darüber, wie der Stern damals so war, stoße ich auf ein weiteres Henry-Nannen-Zitat.
Wir recherchieren überall, notfalls auch in der Hölle.
Die Hölle, damit könnte der Libanon damals gemeint gewesen sein. Beirut ist auch zur Zeit meiner Recherche wieder eine ziemlich gefährliche Stadt. Die deutschen Behörden warnen, in den Libanon zu reisen. Die Hisbollah hat dort das Sagen, eine Organisation mit Verbindungen nach Palästina, unterstützt vom Iran. Israel fühlt sich von der Hisbollah direkt bedroht und beschießt deshalb deren Standorte im Libanon. Die Lage der Menschen dort ist katastrophal. Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung fehlen und viele Menschen kampieren in improvisierten Unterkünften oder auf der Straße. Die Lage dort hat sich innerhalb weniger Jahre enorm verschlechtert. Das ist heute. Im Grunde kann man sich die Situation in den 70er Jahren aber wohl ähnlich vorstellen. Wenn ich Bilder von Beirut damals sehe, denke ich, hier leben? Nein, danke. Eine Stadt, in der man immer in Gefahr ist. Das ist zumindest das, was Zeitzeugen mir sagen. Eine Stadt, in der man wenigen Menschen vertrauen kann. Zumindest, wenn man in so brisanten Kreisen unterwegs ist wie mein Onkel Robert. Für viele die Hölle, aber offenbar nicht für Robert, der sich da wohl und heimisch fühlt. Was treibt jemanden dazu, in so eine Stadt zu gehen? Vom, sagen wir mal, geordneten Hamburg in ein Bürgerkriegsgebiet zu ziehen? Je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich mit Leuten darüber spreche, desto klarer wird mir, die Umstände, die Zeit und das Verständnis vom Journalismus damals haben einen großen Anteil daran. Es sind die 70er Jahre, eine Zeit voller Krisen, Umbrüche und Veränderungen. Smartphones gibt es nicht. Fernseher haben 3 Programme, höchstens. Vieles ist langsamer. Gefühlt passieren die Dinge in Superzeitlupe. An das Internet ist noch überhaupt nicht zu denken. Wenn etwas auf der Welt passiert, brauchen die Informationen damals viel länger als heute, bis sie zu den Leuten kommen. Von Kriegen wird nicht jede Frontbewegung berichtet, wie wir es heute gewohnt sind. Heutzutage ist es selbstverständlich, dass sich alles blitzschnell verbreitet. Weil jeder Social Media nutzt und auf Facebook oder Instagram live gehen kann oder auf X. Privatleute werden zu Reportern, man ist an allem unheimlich nah dran. Auch an dem, was tausende Kilometer entfernt passiert. Und wenn irgendwo auf der Welt etwas Großes passiert, sind Nachrichtensender direkt live drauf. Man bekommt fast alles in Echtzeit mit. In den 70ern komplett andere Geschichte. Wer damals mehr wissen will, hat viel weniger Möglichkeiten. Tagesschau, eine Tageszeitung oder wöchentliche Nachrichtenmagazine für außergewöhnliche Geschichten, so wie Spiegel oder Stern. Für beide hat mein Onkel Robert gearbeitet. Den Stern gibt es heute noch, aber er spielt in einer ganz anderen Liga als damals. Zu seinen besten Zeiten liegt die Auflage des Stern bei 2 Millionen, heute viel weniger. Der Stern ist damals eines der wichtigsten Magazine der Welt und für die Deutschen auch eines der Schaufenster in ferne Länder. Was im Stern steht, das beeinflusst die Diskussionen, die Meinungen im Land.
Der Stern war damals, wenn ich das nochmal sagen darf, ein unglaubliches Blatt.
Das ist Klaus Liedtke, er kam Ende der 60er zum Stern. Um ihn ging es in der ersten Folge schon mal, da hat die damalige Ermittlerin Annette Riege erzählt, dass sie ihn über Roberts Tod befragt hat. Liedtke wurde später Chef des Auslandsressorts, in dem auch Robert gearbeitet hat und weit nach Roberts Tod auch Chefredakteur. Was ist er für ein Typ? Liedtke trägt einen dichten Schnurrbart und seine Brille sitzt weit unten auf der Nase. Er kommt ziemlich offen rüber. Und Liedtke blickt heute so auf den Stern in den 70ern.
Der Stern war das, was heute eine Kombination aus den Fernsehanstalten wäre, nicht? Und beim Stern hatten sie am Ende immer nur eine Chance, wenn sie auch wirklich das ablieferten, was sie versprachen zu liefern. Nämlich, sie mussten immer gut sein. Das war ein unglaublich harter Wettkampf. Man hatte eben nur Erfolg, wenn dahinter auch eine außergewöhnliche Leistung stand.
Als Sternreporter war man jemand. Das waren Stars. Das Magazin war eine große Nummer und es gab offenbar auch ohne Ende Geld für die Recherchen. Wieder gibt es ein passendes Zitat von Henry Nannen, dem Gründer des Stern. Er soll mal gesagt haben, man muss im Journalismus das Geld zum Fenster rauswerfen, um es durch die Tür mit der Schubkarre wieder reinzuholen. Da wird nochmal klar, wie es damals beim Stern zugegangen sein muss. Als Printjournalist will man dahin. Das ist für viele das große Ziel. Auf der anderen Seite ist da aber auch der Druck.
Und die Journalisten, die sich für den Stern dann sozusagen die Kugel um die Ohren pfeifen ließen, nicht? Die wussten, was sie riskierten und taten das auch im vollen Bewusstsein, dass es auch schief gehen konnte. Und es war eine Geschichte, wo man immer das Gefühl hatte, können wir etwas Neues erzählen? Können wir etwas bringen, was die anderen nicht haben? Dass die Leute dann, wenn sie den Stern aufblättern, sagen, Donnerwetter.
Also, dieser Wow-Effekt muss immer da sein. Ich habe mit mehreren Sternreportern gesprochen, das haben mir alle bestätigt. Dieser Druck kommt aber nicht nur von den Leserinnen und Lesern des Sterns, sondern auch ganz stark vom Chef. Henry Nannen ist übrigens auch bekannt dafür, dass er nie auch nur den Hauch eines Zweifels daran gelassen hat, dass er die Ansagen macht, dass er der Chef des Ganzen ist. Was ihm gefällt, kommt ins Magazin. Und wenn ihm etwas nicht gefällt, dann kann er knallhart sein, erzählt mir Klaus Liedtke.
Vater, Übervater, Idol und jemand, den man auch in gewissen Teilen oder in gewissen Situationen auch hasste, weil er denn so radikal sein konnte. Er schmiss während der Konferenz Leute raus, die ihm aus irgendeinem Grunde dann etwas gesagt haben, was er nicht gut fand. Hat er sie dann sofort entlassen. Und allerdings hat er sie dann einen Tag später wieder eingestellt. Aber das wurde überdeckt durch das, was er journalistisch drauf hatte und dass er auch Talent erkannte und förderte und man sich am Ende auf ihn auch immer verlassen konnte.
Ich stelle mir das so vor, man will auf keinen Fall der sein, der aus der Konferenz fliegt. Man kniet sich voll rein, um den anderen Kollegen und nicht zuletzt Henry Nannen zu gefallen. Man geht Risiken ein, auch wenn andere Menschen das nicht nachempfinden können. Man begibt sich in Gefahr. Das ist der Deal. Und Robert scheint solche Deals, solche Umstände zu lieben. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass Robert genau dort beim Stern Reporter wird? Und gerade auch für den Nahen Osten, in Beirut. Roberts Vater, also mein Großvater, ist Ende der 50er Professor an der Universität Lahore in Pakistan. Robert und sein jüngerer Bruder Georg sind mitgekommen. Sie machen da das pakistanische Abitur. Deswegen versteht Robert auch Urdu. Das ist die Nationalsprache in Pakistan. Deswegen kennt er die Gegend. Und das verschafft ihm im Journalismus einen großen Vorteil. Ab 1971 berichtet er für den Spiegel aus Pakistan und macht sich einen Namen als Auslandsreporter. In Pakistan berichtet er über Menschenrechtsverletzungen und legt sich mit der sozialistischen Regierung an, die Robert daraufhin aus dem Land schmeißen lässt, wegen angeblich böswilliger und unrichtiger Berichterstattung. Das macht Schlagzeilen in Deutschland. Auch das zeigt, als Auslandsreporter ist man damals eine große Nummer. Der Rauswurf aus dem Land schadet Robert allerdings nicht. Das ist eher sowas wie ein Ritterschlag für einen jungen, kritischen Journalisten. Bei den Nachrichtenmagazinen kennt man jetzt seinen Namen. Alle wissen, Robert geht dahin, wo es wehtut. Oder, um nochmals Henry Nannen zu zitieren, er hält seinen Kopf hin. 1974 wechselt er vom Spiegel zum Stern und kriegt Geschichten, die nicht jeder kriegt. Zum Beispiel 1975 ein Interview mit Indira Gandhi, der ersten Regierungschefin Indiens, noch heute gleichermaßen verehrt und kritisiert. Oder mit Yasser Arafat, dem umstrittenen Palästinenserführer. So setzt man sich im Stern durch, so holt man sich ein Lob von Henry Nannen. Per Telefon erreiche ich einen früheren Kollegen von Robert. Er heißt Hans-Joachim Löwer und hat auch ab Mitte der 70er Jahre beim Stern gearbeitet. Er erinnert sich ziemlich gut an Robert.
Er tat manchmal doch sehr geheimnisvoll und hat das offensichtlich auch ein bisschen genossen und hat die besonderen Beziehungen, die er zu den Palästinensern hatte, das war natürlich das Pfund, mit dem er wucherte.
Die besonderen Kontakte zu den Palästinensern, die lassen sich auch heute noch gut nachvollziehen. Ich war in einem Archiv und habe mir die alten Sternausgaben angesehen und geschaut, welche Artikel mein Onkel geschrieben und welche Interviews er geführt hat. Zum Beispiel, wie erwähnt, mit Yasser Arafat. In den 70er Jahren ist Arafat Chef der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und verantwortlich für Flugzeugentführungen und Anschläge. Und das zeigt mir sehr deutlich, die Kontakte zu den Palästinensern müssen gut gewesen sein. Und haben diese besonderen Beziehungen möglicherweise was mit Roberts Tod zu tun? Schließlich hat die Geschichte der palästinensischen Freiheitskämpfe immer auch etwas mit Anschlägen und Morden zu tun. Als Journalist weiß ich, es birgt auch immer eine gewisse Gefahr, wenn man besondere Kontakte pflegt. Oder sagen wir besser, Herausforderungen. Man muss immer aufpassen, warum jemand die Nähe zu einem sucht. Warum man selbst ein Interview oder eine Information bekommt und andere nicht. Ob es sowas wie eine Hidden Agenda gibt. Man darf sich nicht instrumentalisieren lassen als Journalist nach dem Motto Nähe und Zugang im Austausch gegen positive Berichterstattung. Hans-Joachim Löwer hat den Eindruck, dass Robert sehr nah dran war. Er erzählt, dass er über dieses Thema Nähe nachgedacht hat, als ihn die Nachricht von Roberts Tod erreichte.
Wie weit darfst du dich mit deinen Informanten denn einlassen? Die tun das ja auch nicht aus Freundschaft, die wollen dich natürlich in ihrem Sinne einsetzen. Und dass er sich dann so weit in dieses sehr undurchsichtige und von vielen Intrigen und Feindseligkeiten geprägte Geflecht der palästinensischen Widerstandsorganisation begeben hat. Das waren dann Dinge, die also bei mir schon ein Nachdenken ausgelöst haben. Und ich mir dann gesagt habe, nimm das als Warnung, so weit darfst du nicht gehen.
Ist Robert zu weit gegangen? Möglich. Aber Risikobereitschaft wurde damals vom Stern ja auch gefördert. Bei allen Reportern spielt offenbar auch die Angst eine Rolle, mit einer Geschichte aus dem Blatt zu fliegen, wenn sie nicht gut genug, nicht spektakulär genug ist. Ich hätte gern mit dem Stern darüber gesprochen, wie das eigentlich heute so ist, was sich geändert hat, auch ob man das alles mal aufgearbeitet hat. Immerhin ist Roberts Tod kein Einzelfall beim Stern. Im Laufe der Jahrzehnte sind einige seiner Kollegen bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen. Aber der aktuelle Chefredakteur Gregor Peter Schmitz hat abgesagt. Zeitmangel, schreibt seine Assistentin. Auf einen schriftlichen Fragenkatalog per Mail kommt dann aber eine Antwort. Zu Details im Fall Robert Pfeffer kann das Magazin nichts sagen. Eine Sprecherin schreibt mir, das liege schon so weit zurück, dass aus der heutigen Stern-Redaktion niemand Auskunft geben könne. Zitat Stern.
In der Dokumentation sowie in der Personalabteilung gibt es zu Ihren Fragen keine Unterlagen. Ebenso wenig zu den weiteren tragischen Todesfällen vor 1999.
1999 wurden der Sternreporter Gabriel Grüner, der Fotograf Volker Krämer und der Übersetzer Zinol Alit im Kosovo ermordet. Hier recherchierte das Magazin und konnte einen Tatverdächtigen finden. Die Recherche sei veröffentlicht und die Umstände der Ermordung intern aufgearbeitet worden, schreibt die Sprecherin. Weitere Konsequenzen, Zitat Stern.
Heutzutage machen alle Sternreporter eine Ausbildung für Krisen- und Kriegssituationen bei externen Dienstleistern. Diese Seminare sind, wie in vielen anderen Medien, ein Ergebnis der neuen Bedrohungen in Kriegs- und Krisenzeiten seit den Irakkriegen und den Einsätzen in Afghanistan. Vor allem, da sich die Gefahr von Kidnapping und gezielten Angriffen auf Pressevertreter seitdem gesteigert hat.
Es scheint sich also einiges geändert zu haben im Vergleich zu damals. Aber dass es keinerlei Unterlagen mehr zu Robert gibt, ist schon ziemlich ernüchternd. Aus Briefen kann ich rauslesen, Robert ist offenbar freiwillig in Beirut. Und er scheint das Leben dort ganz gut zu finden, trotz der Gefahren und obwohl er eine Frau und ein sehr kleines Kind dabei hat. Robert wurde vom Stern als Korrespondent hingeschickt, arbeitet aber seit dem Frühjahr 1979 nicht mehr fest für das Magazin. Er und der Stern scheinen sich getrennt zu haben, wenn das stimmt, was in dem Bericht der deutschen Botschaft steht. Warum bleibt er trotzdem in Beirut? Fragen sich auch seine Kollegen.
Also das ist mir völlig schleierhaft geblieben, was Robert da wollte. Also irgendeinem großen Ding gedreht haben, denke ich mir, wie kommt man auf die Idee? Ausgerechnet nach Beirut. Ne?
Das ist Kai Hamann, auch ein Kollege von Robert. Ein ziemlich berühmter Reporter, auch er hat für den Stern aus dem Libanon berichtet. Mit dem großen Ding hat er wahrscheinlich recht. Und mittlerweile weiß ich auch mehr darüber, Roberts Buch. Denn in Gesprächen mit seinen ehemaligen Kollegen und auch in den Unterlagen ist immer wieder die Rede von einem großen Projekt. Unter anderem will Robert offenbar ein Buch schreiben und führt dafür Interviews. In den Unterlagen, die ich von seiner Tochter bekommen habe, ist ein Brief besonders wichtig. Robert hat ihn am 30. April 1979 geschrieben, knapp einen Monat vor seinem Tod, an einen Vertrauten. Darin ist die Rede von einem Freund, in Anführungszeichen. Der Brief ist auf Englisch, wir haben ihn übersetzt.
Es gibt hier ein Problem. Der große Freund, mit dem ich zu sprechen versuche, verlangt 100.000 Dollar Honorar und Auslagen, um mich zu ihm zu bringen. Mein Geschäftspartner vor Ort kann die Hälfte der Summe für mich aufbringen und erwartet, dass ich die andere Hälfte organisiere. Bevor ich mit meinem Problem zum Stern gehe, suche ich einen unabhängigen Finanzier, damit ich meine Unabhängigkeit bewahren kann. Was ich brauche und was ich anbiete? Ich benötige 30.000 Dollar, um weiterzukommen. Ich brauche die Summe für 3 Monate und ich zahle gerne garantierte 2% Zinsen pro Monat, also 24% pro Jahr. Findest du da jemanden? Ich will einen straighten Deal mit festen Laufzeiten, aber ohne weitere Bedingungen wie Gewinnbeteiligungen etc. Und egal, wer bereit ist, mir das Geld zu geben, sollte nicht den Grund dafür kennen.
Wer ist der große Freund, für den Robert so viel Geld braucht? Insgesamt 100.000 Dollar. Ich weiß ja mittlerweile aus den Unterlagen, dass Robert praktisch auf sich selbst gestellt ist. Freier Reporter. Kein festes Einkommen mehr. Aber er scheint sich sicher zu sein, dass er das schafft. Dass er da einen dicken Fisch an der Angel hat und Geld verdienen wird. So viel, dass er das geliehene Geld zurückzahlen kann, mit hohen Zinsen sogar. Woraus ich das schließe? In dem Berg an Unterlagen habe ich auch eine Forderungsliste gefunden, die sich offenbar an den Stern richtet und die zu der Projektgeschichte passt. Darauf ist unter anderem das hier handschriftlich notiert.
Keine Einmischung. Fotograf auf Abruf. Keine Änderung ohne mein Einverständnis. Sekretärin. Gehaltserhöhung rückwirkend. Freistellung von allen anderen Korrespondentenverpflichtungen. Freehand for other book projects. Film- und TV-Rechte bleiben bei Pfeffer.
Wem es bisher nicht klar war, Robert macht keine kleinen Dinge. Auch hier nicht. Es geht nicht nur um einen einzelnen Artikel, sondern um ein ganzes Buch. Und die Möglichkeit, das zum Beispiel im TV weiter zu verwerten. Ob Robert diese Forderungsliste dem Stern tatsächlich so vorgetragen hat, ist nicht klar. Aber dass er sie zumindest für sich aufgeschrieben hat, ist auch schon bezeichnend. Es spricht für sein Selbstbewusstsein. Zu dem Gespräch mit Klaus Liedtke, dem ehemaligen Auslandschef des Stern, bringe ich diese Informationen mit. Liedtke sagt mir, dass er nicht das beste Gedächtnis hat. Manche Vorkommen rund um den Tod meines Onkels sagen ihm gar nichts mehr, obwohl er in einigen Unterlagen sogar namentlich auftaucht und zitiert wird. Aber er erinnert sich daran, dass mein Onkel sein Buchprojekt wohl mal dem Stern vorgestellt hat und dafür zusätzlich bezahlt werden wollte.
Er wollte für dieses Enthüllungsprojekt, glaube ich, 1 Million haben vom Stern. Da haben wir schon damals gesagt, das geht doch gar nicht, wenn du dem Stern angehörst und dann kann man den nicht nur extra bezahlen. Und dann hat er den verlassen, weil er wusste, als Angestellter wird er den Stern dann nicht dazu bringen, ihm 1 Million dafür zu geben. Und ist sozusagen dann auf eigenes Risiko da vor Ort tätig geworden.
1 Million Mark. Eine riesige Summe. Heutzutage wären das wohl etwa 1,5 Millionen Euro, wenn man die Inflation einrechnet. Robert scheint sich ja wirklich sicher zu sein, dass er an einer großen Sache dran ist. So sicher, dass er seine Festanstellung beim Stern aufgibt, für die damals andere alles gegeben hätten. Was kann ich Konkretes über dieses Riesenprojekt rausfinden? Es gibt in meiner Familie so ein gewisses Motiv. Ich habe das bei dem einen oder anderen Mitglied beobachtet. Und zwar nimmt man sich ein Projekt vor, das eigentlich zu schwierig, zu kompliziert, zu groß ist. Man kann es eigentlich nicht schaffen. Und wenn man mal nüchtern, ganz realistisch draufschauen würde, dann würde einem das auch schnell klar werden. Aber das passiert nicht. Und auch Ratschläge kommen da nicht immer gut an. Irgendwoher kommt die Überzeugung, wenn das jemand schafft, dann ich. Vielleicht ist das der Druck, etwas Besonderes erschaffen zu wollen. Bei meinem Großvater zum Beispiel war das so. Er war fast blind, da hat er noch wie besessen auf der Schreibmaschine Bücher geschrieben. Um etwas zu hinterlassen. Vielleicht hat sein Sohn Robert diesen Druck auch gespürt. Und ich frage mich, ob das bei mir vielleicht auch so ist. Ob ich mit diesem Podcast über meinen Onkel genauso unterwegs bin. Ich finde die Recherche allerdings auch wirklich spannend. Diese Geschichte lässt mich einfach nicht los. Wie groß dieses Buchprojekt ist und wie lange Robert das schon plant, zeigen andere Briefe, die ich finde. Zum Beispiel einer aus dem August 1977, also über ein Jahr vor dem Bruch mit dem Stern. Der Brief kommt von der BBC, der großen britischen Rundfunkanstalt. Robert und die BBC treffen darin Vereinbarungen über ein, Zitat, "exciting and important project", also ein aufregendes und wichtiges Projekt. Und es wird auch eine Geheimsprache vereinbart. Das, was in dem Brief über das Geld der große Freund in Anführungszeichen ist, das scheint in den Briefen mit der BBC Susie zu sein. Es gibt da einige Parallelen. Die BBC schlägt Robert vor, dass er ihnen eine Nachricht schickt, sobald er das Projekt erfolgreich an Land gezogen hat. Das hieße dann in der Geheimsprache "Susie is well and hopes to see you when you arrive. Bob." Und wenn er Unterstützung braucht bei den Verhandlungen, dann soll er schreiben, Susie has had too much sun and is in bed, but hopes to see you when you arrive, Bob. Das hat ein bisschen was von Spionspielen mit Geheimsprache und einem rätselhaften Ziel. Aber es geht um viel mehr. Es geht nicht nur um ein Buch, sondern auch um ein Fernsehprojekt. Ein exklusives Interview, das weltweit ausgestrahlt werden soll. Darum scheint es sich bei dem großen Ding zu handeln. Und wen mein Onkel da interviewen will, das wird in einem anderen Briefwechsel mit der BBC deutlich. Ilitch Ramirez Sanchez, das ist sein bürgerlicher Name, und so wird er in dem Brief genannt. Besser kennt man ihn als Carlos der Schakal. Top-Terrorist der 70er und 80er Jahre, damals einer der meistgesuchten Menschen der Welt. Er wurde bekannt durch eine große Geiselnahme bei einem Treffen mehrerer Minister in Wien 1975, bei der auch Menschen getötet wurden. Carlos stammt zwar aus Venezuela, hat aber im Auftrag pro-palästinensischer Terroristen gehandelt. Und während ich recherchiere, komme ich auf den Gedanken, sollte ich mit ihm sprechen? Weil ich rausfinde, Carlos lebt noch. Er sitzt in Frankreich im Gefängnis und verbüßt dort mehrere lebenslange Haftstrafen. Das ist also der Mann, hinter dem mein Onkel Robert her ist. Ein Terrorist, der die Welt fasziniert.
Damals war Carlos Popstar, ne? Also ein Interview mit dem Kerl, da konntest du dich dumm und dämlich verdienen. Siehst du ja, was dein Onkel alles gefördert hat.
Das ist der Investigativjournalist Oliver Schröm. Er hat ein Buch über Carlos geschrieben, Im Schatten des Schakals heißt es. Oliver hatte einen sehr guten Draht zu Carlos' ehemaliger Lebensgefährtin Magdalena Kopp, die ihm viel exklusiv erzählt hat. Ja, Carlos war mit einer Deutschen zusammen, sie ist schon gestorben. Sein engster Mitarbeiter war auch Deutscher, er heißt Johannes Weinrich und sitzt im Gefängnis in Berlin-Tegel. Mit ihm hat Oliver auch mal gesprochen. Die Frage, die sich mir sofort stellt, hat Carlos etwas mit Roberts Tod zu tun? Es gab immer wieder Andeutungen, dass das sein könnte. Auch Oliver Schröm hält das für möglich.
Wenn er getötet hat, brauchte er kein nachvollziehbares Motiv. Das war oft auch Affekt. Das hat ihn auch dazu geführt, dass er eigene Leute erschossen hat. Weil er plötzlich sagte, aus heiterem Himmel, die sind CIA-Agenten. Das mag ganz irrationale Gründe sein, dass ihm deinem Onkel zu nahe gekommen ist, warum auch immer. Oder sagt er, dass auch einer für CIA arbeitet. Für ihn ist jeder ein CIA-Agent, der irgendwie eine andere Meinung vertritt oder ihn kritisch sieht.
Könnte mein Onkel Robert dem Top-Terroristen Carlos zu nahe gekommen sein? Er will ihn unbedingt interviewen. Das würde ihn schlagartig weltweit bekannt machen und ihm wahnsinnig viel Geld einbringen. In den Unterlagen, die ich bekommen habe, finden sich auch Briefe, die auf ein Problem für Robert hindeuten. Er hat zwar gute Beziehungen zu den Palästinensern, aber zu Carlos offenbar nicht. Wo Carlos sich aufhält, weiß niemand. Er wird ja weltweit gesucht. Um an ihn ranzukommen, braucht Robert Hilfe. Und er bittet wieder per Brief darum. Ein Brief mit einer, nun ja, interessanten Grußformel, wie ich finde, revolutionäre Grüße. Und darin schreibt er, dass ohne ihn, also Carlos, das Buch unvollständig wäre. An wen geht der Brief? An einen gewissen Bassam Abu Sharif. Einflussreicher Typ. Er ist damals Propagandachef und Pressesprecher der PFLP, der Volksfront zur Befreiung Palästinas. Manche nennen ihn einen Pressesprecher für den Terror, weil die PFLP für zahlreiche Terroranschläge mit Toten verantwortlich ist. Später wird er der engste Berater von Palästinenserführer Yasser Arafat. Mein Onkel Robert hat an eben diesen Bassam Abu Sharif einen Brief geschrieben und ihn darum gebeten, dass er den Kontakt zu Top-Terrorist Carlos herstellt. In einem anderen Dokument wird dieser Bassam sogar als möglicher Co-Autor für das Buch genannt, das Robert plant. Ungenannt steht dabei. Bassam Abu Sharif soll also nicht auf dem Cover stehen, aber offenbar an den Einnahmen beteiligt werden. Er scheint bei der ganzen Geschichte eine ziemlich wichtige Rolle zu spielen. Und wieder stehe ich auf meiner Suche nach Roberts Mördern vor so einer Sache, die mir merkwürdig fremd vorkommt. Um dieses Buch zu schreiben, lässt er sich mit einem Terroristen ein. Bassam ist alles andere als ein harmloser Typ. Das Time Magazine hat ihn 1970 auf die Titelseite genommen als Gesicht des Terrors. Vor allem, weil er mit der Volksfront zur Befreiung Palästinas, PFLP, einen Teil der palästinensischen Freiheitsbewegung repräsentiert hat, der auch heute noch für blutige Anschläge steht.
Man macht Terroranschläge, um Aufmerksamkeit zu erwecken. Plötzlich haben sie angefangen, Flugzeuge zu entführen. Und dann kam sie auf die Idee, 3 Flugzeuge zu entführen, alle Flugzeuge in Jordanien, in der Wüste, landen zu lassen, die Passagiere aus dem Flugzeug rauszuholen und dann alle 3 Flugzeuge auf einmal in die Luft zu jagen. Und so hat sich Bassam Abu Sharif ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gebombt und war fortan natürlich das Gesicht des palästinensischen Befreiungskampfes oder des palästinensischen Terrors.
Man kann fast sagen, Robert hat sich offenbar mit üblen Typen eingelassen, um an noch üblere Typen ranzukommen. Ich sitze staunend über den Unterlagen. Oft ist es total unübersichtlich. Und um es noch ein bisschen unübersichtlicher zu machen, kommt jetzt auch noch die DDR ins Spiel. Oliver Schröm hat mir den Tipp gegeben, mal in das Buch von Magdalena Kopp reinzuschauen. Sie war die Lebensgefährtin von Top-Terrorist Carlos und hat die Geschehnisse aus den Jahren mit ihm aufgeschrieben. Die Terrorjahre heißt das Buch. Und darin schreibt sie von einem Treffen im Hotel Stadt Berlin. Ein ziemlich wichtiger Bau in der damaligen Hauptstadt der DDR. Übrigens steht das heute noch da, das Hochhaus direkt am Alexanderplatz, das mittlerweile aber anders heißt. Das war in der DDR das Hotel. Viele Gäste aus dem Ausland und gut überwacht von der Stasi, der Staatssicherheit, also dem Geheimdienst, der damals praktisch alles ausspioniert, was in der DDR passiert. In diesem Hotel ist in den 70ern immer wieder auch Top-Terrorist Carlos zu Gast mit seinem Gefolge. Klingt wie eine ziemlich schräge Verbindung zwischen der DDR und dem palästinensischen Terror.
Also die Carlos-Gruppe, also konkret Carlos, Magdalena Kopp und Johannes Weinrich, waren so Ende der 70er Jahre in der Obhut der osteuropäischen Geheimdienste. Also die haben irgendwie die schützende Hand über sie gehalten, weil die fanden das auch gut, dass hier Terror stattfindet im Westen, ne? Und Terror soll ja letztendlich dazu führen, dass Systeme destabilisiert werden, dass es Aufruhr gibt, dass Gesetzesveränderungen gibt, dass ein demokratischer Staat vielleicht in seiner Angst undemokratisch wird. Die Carlos-Gruppe hatte da konspirative Wohnungen in den jeweiligen Ländern, also sowohl in Rumänien, in Ungarn. In Ost-Berlin haben sie immer in Hotels gelebt und waren da sicher.
Heißt im Klartext, Top-Terrorist Carlos versteckt sich immer wieder in der DDR. In vielen Ländern hätte ihm die Verhaftung gedroht, nur im damaligen Ostblock nicht. Die DDR bietet ihm und anderen palästinensischen Gruppen einen Rückzugsraum. In einem Interview mit der Sendung SWR 1 Leute im Jahr 2007 hat seine Lebensgefährtin Magdalena Kopp das mal so erzählt.
Also es gab Kontakte zur Stasi. Also die Stasi verlangte auch, dass wir uns vorher anmelden, wenn wir dort einreisen und auch zu bestimmten Zeiten nicht kommen. Also die hatte ganz bestimmte Restriktionen, aber sie hat uns die Einreise erlaubt.
Man kann sich jetzt fragen, warum hat die DDR das gemacht? Was hat sie davon? Um es auf einen Nenner zu bringen, man hatte mehr oder weniger denselben Feind, den Westen. Dass Top-Terrorist Carlos mehrfach in Berlin ist, steht übrigens auch in den Unterlagen der Stasi, die ich mir habe schicken lassen. Unter anderem, dass er sich ab März 1979 mehrere Monate lang in Berlin aufhält. Und es ist schon verrückt, die Stasi hat ihn offenbar keine Sekunde aus den Augen gelassen. Halten wir fest, Top-Terrorist Carlos wohnt im Hotel Stadt Berlin. Robert will ein Interview mit ihm. Klarmachen soll das Terrorpressesprecher Bassam Abu Sharif, der unter anderem dafür nach Berlin gekommen ist. Bassam will Carlos treffen, um ihn direkt zu fragen. Carlos hat aber keine Lust auf ein Gespräch mit Bassam. Und diese Nachricht muss Carlos Lebensgefährtin Magdalena Kopp Bassam Abu Sharif überbringen. In ihrem Buch schreibt sie:
So schickte Carlos mich zu dem Treffen. Da saß ich nun einem der wichtigsten Männer der PFLP gegenüber, schaute betreten in sein durch eine israelische Bombe vernarbtes Gesicht und musste ihm eine blöde Ausrede von Carlos übermitteln. Aber damit hatte er anscheinend gerechnet. Er zeigte sich nicht besonders überrascht. Er ließ fragen, ob Carlos bereit sei, noch einmal ein Interview zu geben. Diesmal allerdings dem Stern-Journalisten Robert Pfeffer. Diese Nachricht überbrachte ich Carlos, der jedoch kein zweites Interview geben wollte.
Mir wird klar, dass ich mit Bassam Abu Sharif sprechen sollte. Das könnte ziemlich aufschlussreich sein. Auch wenn ich momentan nicht weiß, wo er wohnt oder wie ich an ihn rankommen könnte. Das erste Interview, von dem gerade die Rede war, hat Top-Terrorist Carlos 1978 einem syrischen Journalisten für eine autorisierte Biografie gegeben. Und mehr Informationen will er nicht über sich veröffentlichen, glaubt Oliver Schröm.
Er hat auf jeden Fall das Gefühl offensichtlich gehabt, dass er die Kontrolle verloren hat über das, was über ihn preisgegeben wird. So haben ja die Medien nur über ihn fantasiert und Furcht verbreitet. Und er kommt plötzlich in Al-Shundi und hat ihn wahrscheinlich auf ein Normalmaß zusammengestutzt.
Ich erzähle das, um klarzumachen, wie eitel der Top-Terrorist Carlos ist und wie sehr er offensichtlich die Deutungshoheit behalten will, wenn es um die Erzählung seines Lebens geht. Das fast Aufeinandertreffen von Bassam Abu Sharif und Top-Terrorist Carlos in Berlin, bei dem Carlos dann nochmal kurz den Namen meines Onkels hört, ereignet sich wahrscheinlich etwa einen Monat vor Roberts Tod. Zu diesem Zeitpunkt hat er schon lange daran gearbeitet, dieses Interview zu bekommen. Was bedeutet das jetzt für die Theorie, dass Carlos etwas mit dem Tod meines Onkels zu tun haben könnte? Carlos gilt als jemand, der nicht allzu lange überlegt, bevor er jemanden tötet, der ihn stört. Und Robert will dieses Interview unbedingt haben. Er lässt nicht locker. Carlos hat kein Interesse, das Interview zu geben. Er will offenbar nicht, dass jemand etwas über ihn schreibt, das er nicht kontrollieren kann. Fürchtet er vielleicht auch, dass ein Journalist enthüllen könnte, wo er sich aufhält? Er wird schließlich weltweit gesucht. Und ist das alles zusammengenommen möglicherweise ein Motiv, warum er Robert umgebracht haben könnte? Oder, schießt mir plötzlich durch den Kopf, lasse ich mich von diesem Namen blenden? Renne ich einer Theorie hinterher, die ins Nichts führt? So ein bisschen wie mein Onkel damals hinter Carlos her war? Wer könnte besser für Aufklärung sorgen als Carlos selbst? Der sitzt ja in Frankreich im Gefängnis. Also frage ich ihn über seinen Anwalt, ob er mir zu meinem Onkel ein paar Fragen beantworten kann. Und? Ich kriege eine Antwort von ihm. Kanntet ihr Robert Pfeffer? Habt ihr Anmerkungen, Lob oder Kritik? Ich freue mich über jedes Feedback. Schickt mir eine Mail an robertpfefferpodcast@swr3.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt diesem Kanal. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und sonst wöchentlich jeweils eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls ihr noch was zum Weiterhören braucht, der Absturz der Germanwings-Maschine vor 10 Jahren war eine der schwersten Katastrophen der deutschen Luftfahrt. 150 Menschen starben dabei. Bis heute beschäftigt Angehörige und die Justiz eine Frage: Wer ist verantwortlich? Der neue WDR-Podcast Der Germanwings-Absturz 10 Jahre ohne euch erzählt die Geschichte zweier Familien, die beim Absturz geliebte Menschen verloren haben. Alle Folgen gibt es exklusiv in der ARD-Audiothek und wöchentlich auf allen anderen Podcast-Plattformen.